Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Leller. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir sprechen diesmal über Fehler in der Gehaltsabrechnung. Denn auch wenn Fehler nie ganz vermeidbar sind, können falsche Gehaltsabrechnungen den Arbeitgeber unter Umständen viel kosten. Wie gelingt es, Fehler zu vermeiden oder zumindest die Konsequenzen einzudämmen? Lieber Herr Dr. Lelei, wie häufig sind fehlerhafte Gehaltsabrechnungen in der Praxis?
Ich würde fast antworten, Frau Politz, ich weiß es nicht genau. Die Fehler passieren, ob sie häufig passieren, das will ich gar nicht so sagen. Auf jeden Fall passieren sie mehr, als sie passieren sollten. Es gibt ja verschiedene Kategorien. Wir werden da gleich ja auch noch drauf kommen. Letztendlich ist es aber so, und das kann ich so mit Blick aus der Praxis sagen, und unsere Hörerinnen und Hörer werden das auch wissen, diese Fehler, die passieren, und sie passieren mal weniger, mal mehr häufig, auf jeden Fall mehr, als man möchte. Und man möchte sicherlich die Zahl der Fehler reduzieren.
Wie kommt es denn überhaupt zu fehlerhaften Abrechnungen, gerade in Zeiten, wo alles automatisiert und größtenteils digitalisiert läuft?
Ja, richtig. Man kann sich fragen, woher kommen diese Fehler? Ich würde vielleicht gerne einmal noch einen Schritt zurückgehen, denn interessanterweise ist es ja so, dass wir gerade, was die Gehaltsabrechnung, die Entgeltabrechnung anbelangt, eine gesetzliche Bestimmung haben. Da gibt es den Paragraphen 107 Gewerbeordnung. Kann ich wirklich empfehlen, sich den auch mal durchzulesen. Ist nicht furchtbar lang, aber doch erhellend. Kleiner Schnörkel am Rande, da wird sogar so etwas definiert wie das Trinkgeld. Da kann man das nämlich nachlesen, was ein Trinkgeld ist. Da steht in den Paragraphen 107 Absatz 3 Satz 2 drin. Aber erstmal eben der 107 Gewerbeordnung als solcher ist die Norm zu der richtig ordnungsgemäß durchgeführten Entgeltabrechnung. Ja, und wie kommt es überhaupt zu den Fehlern? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass trotz des Einsatzes von Software, von IT, von Computerprogrammen es vor allen Dingen in den sogenannten Umstellsituationen zu Fehlern kommt, zum Beispiel also wenn IT-Systeme umgestellt werden, aber auch zum Beispiel, wenn Tarifverträge neu zur Anwendung kommen. Wir hatten das mittlerweile schon viele, viele Jahre her, aber dann auch immer wieder zum Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie bei der ERA-Einführung, also das Entgeltrahmenabkommen, kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja auch. Das ist ein wichtiger Punkt in der Metall- und Elektroindustrie, natürlich auch für die Entgelt- und Entgeltabrechnung. Und als diese Systeme eingeführt wurden, da gab es viele, viele Fehler. Das war gar nicht böse in dem Sinne zu meinen, dass man sagt, das ist alles etwas gewesen, was nicht hätte passieren dürfen. Aber das war eine solche Situation. Und das ist auch meiner Erfahrung nach heutzutage der häufige Anlass für solche Fehler. Das heißt also Umstellen in den Entgeltabrechnungen.
Das ist also die Fehlerquelle. Und welche Fehler, wie schlägt sich das dann in der Abrechnung nieder? Was sieht man da in der Praxis am häufigsten?
Ja, in der Praxis am häufigsten, interessanterweise, und das überrascht einen ja auch gar nicht so sehr, zumindest mich überrascht das nicht, je komplizierter das Entgeltsystem wird, also mit mehr Komponenten es arbeitet, desto fehleranfälliger ist es natürlich. Das sind also diese potenziellen Fehlerquellen, die man auch in der Praxis dann am häufigsten sieht. Man kann auch natürlich immer sich nie davon freisprechen, dass es Eingabefehler gibt, die sich dann entsprechend auswirken, zum Beispiel mangelnde Informationen, die an die Personalabteilungen weitergegeben werden und so weiter und so weiter. Aber das sind Dinge, die man in der Praxis doch relativ häufig sieht und sich dann entsprechend in den Fehlerquellen auch auswirken.
Welche Stellschrauben gibt es denn, um Fehler möglichst zu vermeiden?
Ich denke, hier muss man ganz klar sagen, und manchmal denkt man ja, oder denke ich mir, Mensch, das darf man an sich gar nicht so sagen, aber letztendlich ist es ja so, die bestgemachte und die bestgeführte Entgeltabrechnung ist wirklich sehr routiniert, in einer gewissen Weise auch langweilig im positiven Sinne. Das heißt, die macht ihren Job und die macht den wie erwartet und eben eben innerhalb der entsprechenden Vorgaben, ohne groß nach links und nach rechts zu schauen, ohne groß zu meinen, man müsste hier das Rad in der einen oder anderen Weise neu erfinden. Das heißt also sicherlich die Routine, der gute und der zielgerichtete Einsatz von Programmen, von IT, teilweise ja auch das Auslagern auf externe Dienstleister, die hier eine große Rolle spielen in der Praxis und die dann auch zusätzliches Expertenwissen mit reinbringen. Das alles spielt eine Rolle, um die Fehler möglichst klein zu halten, also die Zahl der Fehler möglichst klein zu halten.
Jetzt schauen wir mal auf die rechtliche Seite. Wer haftet denn für die Richtigkeit der Lohnabrechnung? Es geht ja normalerweise nicht nur um Lohnnachzahlungen, um den Lohn an sich, sondern auch um Steuern und Sozialabgaben.
Die Steuern und Sozialabgaben sind, und das ist manchmal eigenartig in der Praxis zu sehen, gerade in der Fehlerquelle oder auch vor allen Dingen in der Auswirkung von möglichen Fehlern, manchmal unterschätzt. Wie Sie ja absolut zu Recht sagen, Frau Politz, geht es absolut nicht nur, oder geht es nicht nur um diese Entgeltabrechnung, sondern auch und gerade um das Abführen von Steuern und Sozialabgaben. Da sind die gesetzlichen Regelungen eindeutig. Aus meiner Sicht ist es auch gar nicht anders zu machen in der Praxis. Denn die Arbeitgeberin, die ist Schuldnerin und verantwortlich für das Abführen der entsprechenden Sozialabgaben. Natürlich auch, wenn externe Dienstleister beauftragt werden. Aber, und das ist auch ganz wichtig, das kann man nachlesen im SGB Römisch 4, nämlich in den Paragraphen 28 klein o SGB Römisch 4, die Arbeitnehmer sind dafür verantwortlich, dass die persönlichen Daten der Arbeitgeberin korrekt vorliegen, also etwas wie Steuerklasse, Bankverbindung und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt hier natürlich eine Mitwirkungspflicht, aber erstmal und zwar vor allen Dingen natürlich gegenüber der Finanzverwaltung und den Sozialversicherungsträgern ist die Arbeitgeberin in der Pflicht für die Richtigkeit der Lohn- und Entgeltabrechnungen.
Und wie sollten oder sogar müssen Unternehmen dann reagieren, wenn ein Arbeitnehmer darauf aufmerksam macht, dass ein zu geringer Betrag gezahlt wurde?
Ja, auch hier kann man erstmal ins Gesetz reinschauen, diesmal ins Einkommenssteuergesetz, nämlich in den Paragraphen 42 klein d Einkommenssteuergesetz ESTG. Da steht drin, dass die Arbeitgeberin für die korrekte Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer verantwortlich ist. Das heißt also, diese Fehler, wenn sie nun dann passieren, treffen wieder im Verhältnis gegenüber der Finanzverwaltung hier und auch dann die Sozialversicherungsträger, wenn es um die Sozialabgaben geht, erstmal immer die Arbeitgeberin. Das heißt also, wenn auf solches Versehen aufmerksam gemacht wird, dann muss die Arbeitgeberin sofort reagieren, überprüfen und dann entsprechend auch korrigieren. Und zwar nicht nur gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, gegenüber denen natürlich auch, aber auch eventuell gegenüber der Finanzverwaltung und dem Sozialversicherungsträger. Wenn es da zu wenig Zahlungen gibt, dann muss nachgezahlt werden. Also das sind Dinge, da muss man sofort reagieren. Und gut aufgestellte Entgeltabrechnungen, also ich meine, wenn die gut aufgestellt sind, dann passieren solche Fehler häufig ja gar nicht. Aber wenn sie dann doch passieren, man ist gut aufgestellt, dann kann man das schnell erstmal erkennen und auch korrigieren.
Können denn auch zusätzliche Forderungen des Arbeitnehmers, etwa Schadensersatz, auf den Arbeitgeber zukommen?
Diese Fälle sehen wir in der Praxis nicht häufig. Wir sehen sie aber immer wieder. Und zwar kann man sich ja auch denken, in den Konstellationen, wo es zu Differenzen in der Entgeltzahlung kommt, also zu Lasten der Arbeitnehmer, dann können ja finanzieller Schaden kann entstehen. Also erstmal natürlich ganz klar, können da Zinsen entstehen. Aber, und das muss man ja auch offen sagen, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind ja auf die Entgeltzahlung, die monatliche korrekte Entgeltzahlung angewiesen. Warum sind sie darauf angewiesen? Weil einfach das Arbeitsverhältnis die Lebensgrundlage ist. Und das kann sich, wenn da zu wenig gezahlt wird, teilweise sehr, sehr schwerwiegend auswirken. Beispiel aus der Praxis, verspätete Mietzahlungen, die dann vorkommen, nicht, weil man nicht genug Geld auf dem Konto hat, andere Rechnungen, die nicht bezahlt werden können. Also insgesamt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann den finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, die er anderweitig in seinem Leben hat im privaten Bereich. Und das kann natürlich Schadenersatzansprüche auslösen. Gott sei Dank sind diese Fälle in der Praxis sehr, sehr selten.
Wie sieht es mit einer strafrechtlichen Haftung aus?
Und wenn man über Strafrecht spricht, in diesem Bereich fällt einem aus meiner Sicht zumindest sofort ein, Paragraph 266 klein a StGB, da geht es ja um das Nicht-Abführen von Sozialversicherungsbeiträgen. Das ist eine Strafnorm. Das ist ja häufig auch in Verbindung mit dem Nicht- oder dem Falschzahlen von Arbeitsentgelt spielt das eine Rolle. Da geht das also sehr schnell in den strafrechtlichen Bereich rein, aber auch andere Betrugstatbestände sind da denkbar. Und das ist also etwas, was man aus Unternehmenssicht sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte.
Und dann die andere Seite. Sind Arbeitnehmer denn verpflichtet, ihre Lohnabrechnung auf Richtigkeit zu prüfen?
Man könnte das annehmen. Interessanterweise wird es zumindest in dieser Deutlichkeit von den Gerichten so nicht gesehen. Man könnte ja darauf kommen, nicht sowas wie § 241 BGB, Treuepflicht im Arbeitsverhältnis, muss man da überprüfen. So durchgängig wird das nicht gesehen. Aber, und spätestens da ist es ja dann auch wirklich eingängig, wenn man Fehler entdeckt als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dann muss man schon im Rahmen der Nebenpflichten auf das Unternehmen zugehen. Zumindest ist man gut beraten, das zu tun. Stichwort Vertrauen ist die Grundlage des Arbeitsverhältnisses, weil wir haben ja gerade schon gesagt und besprochen, wie wichtig es ist, dann auch Korrekturen vorzunehmen, gegenüber den betroffenen Arbeitnehmern, aber auch gegenüber der Finanzverwaltung und dem Sozialversicherungsträger, wenn es einschlägig ist.
Also müssten Arbeitnehmer grundsätzlich ja auch auf eine Überzahlung hinweisen. Wie ist es denn dann, wenn der zu viel gezahlte Betrag bereits ausgegeben wurde?
Der zu viel gezahlte Betrag bereits ausgegeben, auch das ist eine Konstellation, die in diesen Fällen, ich will jetzt nicht sagen fast immer, aber doch sehr, sehr häufig vorkommt. Nicht unbedingt, dass man sagt, die Leute leben da sofort in Saus und Braus und schmeißen das Geld zum Fenster raus, sondern einfach eben, weil viele Menschen auch auf das Entgelt, das Gehalt zum Leben angewiesen sind und sich vielleicht gar nicht leisten können, große finanzielle Rücklagen zu bilden. Da sagt unser BGB etwas dazu, da kann man nämlich dann nachlesen in den im Recht der ungerechtfertigten Bereicherung, das sind die Paragraphen 812 fortfolgende BGB und da gibt es einen Paragraphen 818 Absatz 3, der spricht von der Entreicherung. Also da kann es dazu kommen, dass selbst bei Überzahlung und bereits ausgegebenen Entgelt, das heißt an sich besteht ein Rückforderungsanspruch, aber es ist eine Entreicherung eingetreten, dann kann also das gegen eine Rückforderung eventuell eingewandt werden. Man muss das dann prüfen. Das hängt auch natürlich auch wie immer vom Einzelfall ab. Aber das ist in vielen Fällen, die ich in der Praxis kennengelernt habe, häufig der Fall, sodass es unterm Strich dazu kommt, dass eben der zu viel gezahlte Betrag nicht mehr zurückgezahlt werden muss.
Und welche Fristen sind hier zu beachten?
Es gibt natürlich die Verjährungsfrist und das kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja, das ist der Paragraph 195 BGB, das sind die 3 Jahre, die Regelverjährung, das ist auch in diesen Konstellationen immer einschlägig. Danach kann also ein Rückforderungsanspruch seitens des Unternehmens, aber übrigens auch umgekehrt seitens des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin nicht mehr durchgesetzt werden. Also nach beiden Seiten wirkt das natürlich. Aber darüber hinaus, und das ist in den praktischen Fällen meiner Erfahrung nach häufig sogar noch wichtiger, sind es die Ausschlussfristen, die ja für das Arbeitsverhältnis, so sagt es das BAG an ständiger Rechtsprechung, ganz typisch sind, nicht? Also ganz häufig sind ja Verjährungsfristen in Arbeitsverhältnissen deswegen gar nicht einschlägig, weil es noch strengere Fristen gibt, nämlich die Ausschlussfristen, die in Arbeitsverträgen oder Tarifverträgen vereinbart werden. Da sind ja so Fristen wie 3 Monate oder 6 Monate ja überhaupt nicht unüblich und auch von der Rechtsprechung anerkannt. Das heißt also, dann geht es eben viel, viel schneller. 6 Monate kann man sich so als Daumenregel da merken. Also auf keinen Fall eben die 3 Jahre warten, sondern lieber auf die 6 Monate einstellen und schnell gucken in den Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag. Ist dazu was geregelt? Ausschlussfrist ist das Stichwort. Und wenn die eingreift, dann sind die Ansprüche auch weg.
Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lellay. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss.
Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auf die Kurzgefragt-Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an aua.anzeigen@husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.